RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Maske tragen, Abstand halten, das waren Grundregeln vor 5 Jahren, als der Ausbruch von Corona die Welt in Atem hielt. Bald gab es die ersten Impfstoffe gegen das Virus, allerdings nicht überall. Industrieländer horteten sie, genauso wie Masken. In den Wirren der Pandemie war sich zunächst jeder selbst der Nächste. Dass sich so etwas nicht wiederholt, dafür soll ein Pandemieplan sorgen, auf den sich jetzt mehr als 190 Mitgliedsländer der Weltgesundheitsorganisation geeinigt haben.
März 2020. Die Corona-Pandemie trifft die Welt unvorbereitet. Die Maßnahmen hart. Lockdowns, Maskenpflicht und gleichzeitig viele widersprüchliche Informationen. Unsicherheit. Damit die Welt im Fall einer erneuten Pandemie besser gewappnet ist, hat die Weltgesundheitsorganisation WHO 3 Jahre lang verhandelt. Jetzt steht ein Abkommen. Das ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, es zeigt auch unsere Widerstandsfähigkeit, Einheit und unser unerschütterliches Engagement für die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen überall auf der Welt. Die Ziele des Pandemievertrags: Prävention, um Ausbrüche neuer Seuchen zu verhindern. Technologie- und Wissenstransfer zwischen den Ländern für eine schnellere Entwicklung neuer Arzneimittel und Impfstoffe. Und weltweite Lieferketten und eine bessere Logistik im Krisenfall. Verpflichtend durchsetzen kann die WHO diese Vereinbarungen nicht. Auch konkrete Maßnahmen wie zum Beispiel Lockdowns bleiben weiterhin in der alleinigen Verantwortung der nationalen Regierungen und der Parlamente.
Es sind immer wieder in verschiedenen Ländern diese Gerüchte gestreut worden, dass die WHO hier eine Rolle einnimmt, die sozusagen über die staatlichen Autoritäten hinwegreichen kann. Das ist absolut falsch. In diesem Abkommen, das jetzt vereinbart wurde, ist immer wieder ausgeschlossen worden, dass die WHO sozusagen in die nationalen Bereiche hineinregieren kann.
Unabhängig davon müssen die Mitgliedstaaten den Vertrag innerhalb der kommenden Jahre erst noch ratifizieren, damit die Vereinbarungen in Kraft treten können.
Die Mitgliedschaft in der WHO haben die USA bereits gekündigt. Doch die Kürzungsliste von Präsident Trump ist lang. Nach US-Medienberichten will er fast die Hälfte aller Mittel im Bereich des Außenministeriums streichen. Damit wären auch Gelder für Organisationen wie UN und NATO betroffen. Trumps Amtsvorgänger Biden kritisierte den Politikwechsel scharf. Es seien noch keine 100 Tage vergangen und schon habe die neue US-Regierung sehr viel Schaden und Zerstörung angerichtet. Schaden haben auch die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China genommen. 145% Zoll auf chinesische Importe hatte der US-Präsident verhängt. Die Chinesen antworteten mit Gegenzöllen von 125%. Ökonomen erwarten, dass dieser Handelsstreit nicht nur die Volkswirtschaften beider Länder, sondern auch die Weltwirtschaft schwächen wird. Für Januar bis März meldet Peking heute zwar noch ein Wachstum von 5,4%. Mit Blick auf die Zukunft ist die Stimmung allerdings gedrückt.
Mit Trump haben sie hier lange gute Geschäfte gemacht, zumindest mit den Figuren für dessen Fans in den USA. Doch nun ächzen Hersteller in Südchina unter den hohen Zusatzzöllen. Als die Zölle so unglaublich angestiegen sind, konnte das keiner verkraften. Deshalb haben wir die Produktion gestoppt. Viele Händler hatten den Zollkonflikt erwartet und noch vorher Waren verschickt. Wohl auch deshalb meldet das Statistikamt für die ersten 3 Monate des Jahres offiziell 5,4% Wachstum, also für die Zeit, bevor der Handelskonflikt eskalierte. Die hohen US-Zölle setzen nun inzwischen unsere Exportwirtschaft unter Druck, aber das wird langfristig nicht unsere Wirtschaftsentwicklung beeinflussen. China versucht, die Wirtschaft durch andere Exportmärkte zu stützen. Staatschef Xi Jinping auf Werbetour in Malaysia, gestern in Vietnam, morgen in Kambodscha. Chinesische Waren brauchen neue Abnehmer. Mancher in Europa sieht das kritisch.
Wenn das in anderen Schwellenländermärkten wie in Asien landet, dann macht es für unsere Exporteure auch noch mal schwerer, dann gegen diese Waren anzukommen, denn vermutlich werden die zu Niedrigpreisen dann in die Märkte gedrückt.
In China selbst äußert die Europäische Handelskammer die Hoffnung, dass Unternehmen aus der EU künftig fairer behandelt werden, wenn China durch den Streit mit den USA mehr auf Europa angewiesen ist. Mancher Hersteller hofft auch, von den Programmen zu profitieren, mit denen die chinesische Staatsführung die Inlandsnachfrage stärken will.
Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan hatte sich Deutschland bereit erklärt, bestimmte Personengruppen aus dem Land auszufliegen und aufzunehmen. Etwa Ortskräfte, die die Bundeswehr im Kampf gegen die Taliban unterstützten, oder Menschen, die sich für Freiheitsrechte und Demokratie einsetzten. Heute Abend wird nun eine weitere Maschine erwartet. Die Union will diese Flüge stoppen und macht Sicherheitsbedenken geltend. Die Bundesregierung hält dagegen, es gebe eine rechtsverbindliche Zusage, die Menschen aufzunehmen.
Eine Maschine aus Islamabad vor wenigen Wochen auf einem deutschen Flughafen. So ähnlich wird es auch heute Abend aussehen. An Bord dann 144 afghanische Staatsbürger. Das Auswärtige Amt betont, sie alle seien von den Taliban bedroht und man habe jeden gründlich überprüft.
Es handelt sich natürlich nur um Menschen, die die zahlreichen Sicherheitsüberprüfungen durchlaufen haben, die durch das Visumsverfahren gegangen sind und denen jetzt eine Ausreise nach Deutschland ermöglicht werden könnte.
Seit der Machtübernahme der Taliban 2021 nimmt die Gefährdung besonders von Oppositionellen, von Journalisten und Menschenrechtlern im Land zu. Die jetzige Bundesregierung hat 2600 solcher Menschen die Ausreise noch zugesagt. Die Union fordert einen sofortigen Stopp.
Die amtierende und geschäftsführende Außenministerin Frau Baerbock will offensichtlich Fakten schaffen, bevor die neue Bundesregierung gewählt wird. Wir haben im Koalitionsvertrag beschlossen, dass wir alle freiwilligen Aufnahmeprogramme beenden werden. Dazu gehört auch das Bundesaufnahmeprogramm Afghanistan.
Der neue Koalitionspartner von der SPD weist darauf hin, dass man sich nur auf ein mögliches Ende solcher Verfahren geeinigt habe. Inhaltlich seien die Programme sinnvoll.
Wir müssen die Zahlen insgesamt in Deutschland nach unten bringen. Da gibt es kein Vertun. Aber wir wollen das bei der irregulären Migration schaffen und nicht bei den legalen Wegen. Deswegen ist das jetzt ein guter Weg, der beschritten wird.
Auch aus Afghanistan ausgeflogen werden Ortskräfte, die bis 2021 die Bundeswehr unterstützt haben. Diese Menschen dürfe man auf keinen Fall im Land lassen, sagt ein ehemaliger Bundeswehrgeneral.
Sie haben sich selbst einer Gefährdung ausgesetzt, um etwas für Deutschland zu tun. Es ist das Mindeste, das schulden wir denen, dass wir die, wenn sie denn in Gefahr sind und wenn denn alle Sicherheitsüberprüfungen gelaufen sind, dann auch aufnehmen.
Die geschäftsführende Bundesregierung will an Ausreiseflügen festhalten. Man könne bereits erteilte Zusagen nicht zurückziehen, hieß es heute.
Nicht nur mit dem Stopp freiwilliger Aufnahmeprogramme will die neue Bundesregierung die Migrationspolitik verschärfen. Ein weiteres Element ist die Festlegung sogenannter sicherer Herkunftsstaaten. Migranten aus solchen Ländern haben in der Regel keinen Anspruch auf Asyl. Jetzt hat auch die EU-Kommission eine Liste sicherer Herkunftsländer vorgeschlagen. Aufgeführt sind der Kosovo, Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko und Tunesien. Dieser Liste müssen noch EU-Parlament und die Mitgliedstaaten zustimmen. Wer überhaupt einen Platz im Wartezimmer bekommt, hat oft schon Glück. Immer weniger Hausärzte übernehmen, immer weniger Praxen. Die Folge: lange Wartezeiten und weite Wege für Patientinnen und Patienten. Allein in Sachsen-Anhalt fehlen nach Berechnungen der Landesregierung in den nächsten Jahren rund 5000 zusätzliche Medizinerinnen und Mediziner. Um Praxen vor der Schließung zu retten, muten sich manche Ärzte auch einiges zu, wie unser Beispiel zeigt.
Lange Fahrten für Hausbesuche gehören für Sophia Hein mittlerweile zum Alltag. Vor 2 Jahren übernahm die ehemalige Oberärztin mit Kolleginnen eine Hausarztpraxis in Elbingerode. Damit rettete sie diese vor der Schließung.
Die Patienten sind dankbar, die jedes Mal, wenn sie kommen, sie freuen sich und sagen, es ist so schön, dass wieder ein Ärzteteam da ist.
So wie Gabor Schneider. Seit einem Badeunfall ist der Musiker querschnittsgelähmt.
Für diese Brauche ist er am Start. Genau, also super, Ärztin. Ich hoffe, dass er ganz, ganz lange noch meine Ärztin ist.
Etwa 3000 Patientinnen und Patienten versorgen Sophia Hein und ihre Kolleginnen. Sie sagt, der Ärztemangel ist hausgemacht. Dass jetzt die Babyboomer-Generation in Rente gehe, war genau wie bei den Lehrern absehbar. Sie fordert mehr Studienplätze für Medizin. Sachsen-Anhalt versucht bislang vor allem mit einer Landarztquote gegenzusteuern, also Studienplätzen, die speziell an diejenigen vergeben werden, die sich nach dem Studium verpflichten, aufs Land zu gehen. Dazu kommt das Programm Klasse Allgemeinmedizin. Dabei wird auf Lehrpraxen wie die von Till Hartmann gesetzt. Medizinstudierende wie Snichana Sawicka lernen hier, was man alles wissen muss, um eine Praxis zu führen.
Solche Sachen wie, wie ist es mit den Krankenkassen, wie dokumentiert man bestimmte Sachen. Es gibt ja auch sehr viel BWL-Zeug, was man als Hausarzt können muss.
Etwas, das sie nur vor Ort lernen könne. Ob sie mit dieser Erfahrung nach dem Studium tatsächlich als Hausärztin arbeiten wird, darauf möchte sie sich noch nicht festlegen.
Gedenken an den Anfang vom Ende des Zweiten Weltkrieges. Auf den Seeloer Höhen zog die Rote Armee vor 80 Jahren mit knapp 1 Million Soldaten in das letzte große Gefecht gegen die deutsche Wehrmacht. Daran wurde heute erinnert, diesmal im Stillen, ohne Landes- oder Bundespolitiker. Der russische Botschafter hingegen ist gekommen, ohne Einladung. Bei der Schlacht auf den Seeloer Höhen starben Zehntausende Menschen, unweit der polnischen Grenze, kurz vor Berlin.
Jedes Jahr wird hier in Seelo der ungefähr 50.000 Opfer der Schlacht um die Seeloer Höhen gedacht, der russischen, weißrussischen, ukrainischen und allen anderen Sowjetsoldaten und der Gefallenen der Wehrmacht. Seit Russland den Krieg gegen die Ukraine begonnen hat, wird das stille Gedenken überschattet von der Diskussion über die Teilnahme russischer Offizieller. Eingeladen werden sollten sie nicht, um Instrumentalisierung des Gedenkens zu verhindern, empfahl das Auswärtige Amt. Zum öffentlichen Gedenken heute ist der russische Botschafter aber gekommen.
Es ist für mich wichtig, erstmal der gefallenen sowjetischen Soldaten zu ehren. Es war die letzte riesige Schlacht vor Berlin. Und da haben wir auch mehrere Soldaten verloren.
4 Tage dauerte die Schlacht, dann hatte die Rote Armee den Weg nach Berlin freigekämpft. Um die hier Gefallenen soll es heute gehen, um die Opfer des Krieges, um die Befreiung vom Nationalsozialismus.
Ich denke, wir in Seelo gehen sehr, sehr verantwortungsvoll mit der Erinnerung um. Und es ist auch meine Aufgabe als Bürgermeister, genau diese Erinnerung wachzuhalten.
Auf den Steintafeln 200 Namen von Gefallenen, deren Schicksal erst jetzt geklärt werden konnte. Sie alle starben auf den Seeloer Höhen. Ihre Gräber immer noch unbekannt, irgendwo hier in den Hügeln.
Es ist so unspektakulär, dass es schon wieder Kult ist. 1 bis 200 Elche wandern in Schweden jedes Jahr von der Küste ins Landesinnere, streifen durch die Natur, durchkreuzen Wälder und Flüsse, heimlich verfolgt von der Kamera. Denn das schwedische Fernsehen überträgt die gesamte Elchwanderung live. Ein Riesenpublikumserfolg. Viele schalten ein, um abzuschalten.
Warten, bis hier etwas passiert. Wenn die Elche in Nordschweden ihre jährliche Frühjahrswanderung starten, verfolgen das Millionen Zuschauer live in ihren Wohnzimmern mit. Es ist langsam und beruhigend. Aber plötzlich passiert dann doch etwas. Manchmal schwimmen die Elche in Gruppen durch einen Fluss. Dann drängeln sich andere Tiere ins Rampenlicht. Der 24-Stunden-Livestream ist ein riesiger Erfolg des schwedischen Fernsehens. Über 30 Kameras sind dafür extra aufwendig mitten im Wald montiert worden. Dieses Jahr kamen die Frühlingstemperaturen schneller als gedacht. Deshalb musste das große Event spontan eine Woche nach vorne verlegt werden. Der Grund dafür ist, dass die Elche ihre Wanderung früher als sonst angefangen haben. Die ersten 5, 6 warten hier schon vorm Fluss. Die Fangemeinde des Elchfernsehens wird von Jahr zu Jahr größer. Gerade in stressigen Zeiten genießen viele Schweden es, wenn einfach mal wenig passiert.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 17. April.
Eine Luftmassengrenze über Deutschland sorgt nicht nur für große Temperaturunterschiede. Heute Nacht regnet es in der Westhälfte gebietsweise. Im Nordwesten sind auch Gewitter dabei, sonst bleibt es trocken. Morgen in der Westhälfte weiter viele Wolken und gebietsweise Regen. Nach Osten hin oft sonnig, später örtlich Gewitter. Heute Nacht in der Lausitz noch 16, in der Eifel 4 Grad. Morgen Höchstwerte von 7 Grad im Westen bis zu sommerlichen 25 bis 28 Grad im Osten. Am Karfreitag ist es verbreitet dicht bewölkt, dabei regnet es gebietsweise längere Zeit. Am Samstag im Norden etwas Regen, sonst meist trocken. Am Ostersonntag teils Sonne, teils Wolken, im Süden und in der Mitte regional Schauer oder Gewitter.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Der ARD-Infoabend.
Mit Jessica Chmura einen schönen guten Abend Ihnen aus Hamburg. Über 3 Jahre haben die Mitglieder der Weltgesundheitsorganisation WHO über ein Pandemieabkommen verhandelt. Und in der vergangenen Nacht ist es ihnen tatsächlich gelungen, sich zu verständigen. 191 Länder dieser Erde wollen nach den Corona-Erfahrungen vernünftig vorbereitet sein auf eine mögliche nächste weltumfassende Infektionskrankheit. Da wirkt auch WHO-Chef Tedros Ghebreyesus erleichtert.
Thank you, merci beaucoup. Thank you so much. I think you need a break now.
Ich denke, Sie brauchen jetzt eine Pause, sagte WHO-Generaldirektor Tedros, sichtlich erleichtert am frühen Morgen zu den sichtlich müden Vertreterinnen und Vertretern der Mitgliedsländer, als der diplomatische Durchbruch nach über 3 Jahren endlich erreicht war.
Tonight marks a significant milestone.
Diese Nacht ist ein bedeutender Meilenstein auf dem Weg zu einer sichereren Welt, so Tedros. Wir feiern den erfolgreichen Abschluss der Verhandlungen über einen Pandemievertrag. Es ist nicht nur ein diplomatischer Erfolg, sondern steht für eure Resilienz, Einheit und unerschütterliches Engagement für Gesundheit und Wohlergehen der Menschen überall auf der Welt.
To the health and well-being of people.
Mit dem Pandemievertrag soll Chaos wie bei Corona künftig verhindert und eine weltweit gerechte Verteilung von Schutzmaterial und Medikamenten sichergestellt werden. Es geht also um bessere internationale Zusammenarbeit bei der Prävention und der Reaktion auf drohende Pandemien. Christoph Benn, Direktor für globale Gesundheitsdiplomatie am Job-Lange-Institut in Genf.
Ja, ich glaube, was hier letzte Nacht passiert ist bei der Weltgesundheitsorganisation in Genf, ist wirklich historisch. Was sich ändert, ist vor allem, dass wenn irgendwo auf der Welt ein neuer Erreger auftritt, dann müssen Länder die Informationen und die Daten sofort weitergeben. Das wird die Entwicklung von Impfstoffen, von Medikamenten extrem beschleunigen.
Für die historische Einigung waren viele Kompromisse nötig. Bis zum Schluss war vor allem der sogenannte Technologietransfer umstritten. Also inwieweit die Pharmaindustrie bereit ist, ihr Know-how zur Herstellung von Medikamenten und Impfstoffen auch mit ärmeren Ländern zu teilen. Einzelheiten dazu sollen in einem Anhang des Vertrags geregelt werden, der noch ausgehandelt werden muss. Gesundheitsdiplomatie-Experte Christoph Benn ist zuversichtlich, dass die Pharmaindustrie letztlich zu Zugeständnissen bereit sein wird, damit auch ärmere Länder künftig besser versorgt werden können, auch wenn es verpflichtende Zusagen im Pandemievertrag noch nicht gibt.
Stellen wir uns mal vor, es gibt eine neue Pandemie, es bricht ein Virus irgendwo aus und die entwickeln etwas und sagen, aber nur für die reichen Länder. Ich glaube, das wird nicht mehr so durchgehen. Der öffentliche Druck wird sehr viel größer sein und dann kann man auf das Pandemieabkommen verweisen und sagen, aber wir haben uns doch geeinigt. Zwar nach gegenseitiger Absprache, aber wir haben uns geeinigt, dass das zur Verfügung stehen soll. Das wird anders sein als beim Beginn der Covid-Pandemie und hoffentlich mehr so wie am Beginn der AIDS-Pandemie, als es um dieselbe Frage ging.
Das Pandemieabkommen soll im Mai beim WHO-Jahrestreffen verabschiedet werden. Allerdings nur noch von 191 der 194 WHO-Mitgliedsländer, nachdem Argentinien, Paraguay und allen voran die USA ihren Austritt erklärt haben. Was eine zumindest vorläufige Schwächung des Abkommens bedeutet.
Selbstverständlich wäre es sehr, sehr gut gewesen, wenn die USA auch dabei gewesen wäre. Nicht zuletzt für ihren eigenen Vorteil, denn sie werden jetzt auch nicht profitieren von diesem Informations- und Datenaustausch. Aber in der Tat, gleichzeitig verliert die Welt auch Zugang zu den Ressourcen, die die USA eindeutig hat. Aber es besteht natürlich schon die Hoffnung, dass dann die USA doch wieder dazukommt auch. Denn es ist eindeutig in dem Interesse jedes einzelnen Landes, hieran teilzunehmen. Es macht wirklich die Bevölkerung in allen Ländern sicherer.
Das Abkommen wird nur in den Ländern gelten, die es auch ratifizieren. Und nach wie vor stellt der Pandemievertrag unmissverständlich klar, bestimmte Pandemie-Maßnahmen wie Lockdowns oder Impfvorschriften kann und darf die WHO auch künftig nicht anordnen.
Katrin Hondl war das über die Einigung der Weltgesundheitsorganisation in Genf zum Pandemieabkommen.
Die Meinung.
Ja, und dieses Pandemieabkommen der Weltgesundheitsorganisation, was ist das nun wert ohne die USA und wie eben gehört ohne verlässliche Regeln für den Forschungs- und Entwicklungsaustausch? Corinna Hennig kommentiert.
Es könnte sich ein bisschen so anfühlen, wie es für Borussia Dortmund gestern Abend beim Ausscheiden aus der Champions League war. Spiel gewonnen. Doch was nützt das in der Gesamtbilanz? Übertragen auf den Pandemievertrag, es gibt endlich eine Einigung. Lange genug hat es gedauert. Aber wie viel ist sie wert, wenn die USA und Argentinien nicht dabei sind, mit zusammen mehr als 12 Millionen Quadratkilometer Land? Wem nützt ein großes Moskitonetz, das an einer Seite offen ist? Das Gefühl ist erstmal berechtigt, wenn man sich anguckt, wie fahrlässig der Umgang der USA unter Trump mit dem grassierenden Vogelgrippevirus ist, wie dürftig Ansteckungsketten überwacht, wie sehr die Forschung dazu sabotiert wird und wie wenig Informationen an die internationale Gemeinschaft weitergegeben werden. Trotzdem muss man die Einigung auf einen Pandemievertrag als Erfolg feiern. Denn mehr als 190 Länder sind damit Verpflichtungen eingegangen. Und auch wenn es in der Praxis kaum Instrumente gibt, um eine Umsetzung am Ende auch zu erzwingen, der Vertrag schafft einen Rahmen für konkrete Abkommen, die nun geschlossen werden müssen. Und er hat hohe Symbolkraft. Es geht um internationale Solidarität. Und das ist kein Selbstgänger in heutigen Zeiten. Wenn der Vertrag in den kommenden Monaten auf Länderebene mit Leben erfüllt werden soll, gibt es eine Marschrichtung, auf die man sich berufen kann. Drei Punkte sind dabei zentral. Erstens, die erklärte Absicht, Erreger gründlicher zu überwachen. Nur so kann der Beginn einer Pandemie früh genug erkannt werden. Zweitens, der Wille, Informationen und Material zügig auszutauschen, der sogenannte Technologietransfer. Denn nur wer schnell reagiert, hat eine Chance gegen Erreger, die sich exponentiell ausbreiten. Und drittens, enorm wichtig, globale Gerechtigkeit bei der Verteilung von Impfstoffen und Medikamenten. Doch diese drei Ziele unter einen Hut zu bekommen, ist im Detail gar nicht so einfach. Für die Rahmenbedingungen hätte es gern etwas mehr Verpflichtungen für die Pharmaindustrie sein dürfen. Denn im globalen kapitalistischen Wettbewerb kann Freiwilligkeit nicht funktionieren. Wer von Ländern des globalen Südens erwartet, dass sie DNA-Sequenzen von entdeckten Erregern umgehend allen zur Verfügung stellen, damit Impfstoffe entwickelt werden können, muss ihnen im Gegenzug zusichern, dass sie davon auch wirklich umfassend profitieren. Die eigentliche Arbeit beginnt deshalb erst jetzt, wenn genauere Modalitäten im Anhang des Vertrages ausgearbeitet werden. Das Gute aber ist, wenn die USA und Argentinien wieder zur Vernunft gekommen sind und Regierungen wählen, die bei Verstand sind, müssen die nur noch auf den Zug aufspringen. Die Waggons hängen dann alle schon dran.
Die Meinung von Corinna Hennig zum Pandemieabkommen der Weltgesundheitsorganisation. Ein ganz anderes Thema jetzt. Auch in den Osterferien stehen manche Kinder gerne früh auf für ihr Hobby Angeln. Die Kindergruppe in Seehof bei Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel wollte unbedingt auf Heringe los in der Ostsee. Und da musste auch Reporter Franz Fanta früh raus. Angelunterrichtsbeginn war nämlich um 6 Uhr.
Jugendwart Brian Bold gibt den Startschuss.
So, Heringsangeln 2025. 1, 2, 3.
Angeln auswerfen an der Kaikante im Wismarer Hafen. Damit auch wirklich ein Fisch anbeißt, müssen die 8 Nachwuchsangler zunächst die richtige Köderführung lernen.
Und lässt schön untergehen, bis das Blei unten ist. Dann nimmst du die Rute nach oben, genau so. Und dann siehst du ja, wie der langsam wieder runterfällt, das Blei.
Das Tagesziel, klar. Auch für den 8-jährigen Luis.
Dass ich einen großen Fisch fange.
Doch der beißt erstmal woanders an, nämlich beim Jugendwart.
Oh! Da ist der erste. Direkt hier vorne an der Kante.
Wenn jetzt ein Heringsschwarm da ist, könnte es schnell gehen.
Ich hab Fisch.
Was die 10-jährige Frieda zunächst für einen Fisch hält,
oder nein, doch nicht.
Entpuppt sich als die Ködermontagen von Lukas und Luis Brian entknotet. Derweil tut sich etwas gleich nebenan bei Johannes und seinem Papa.
Alter, das sind große.
Ist immer so, ne? Auf Schlag sind sie denn alle da.
Endlich.
2 Heringe reichen Johannes nicht. Es dürfen ruhig ein paar mehr sein.
10 oder so, weil wir sind 6 in der Familie.
Doch wenn gerade kein Fisch da ist, kann auch keiner anbeißen. Auch nach mehr als einer Stunde nichts. Luis ist enttäuscht.
Nicht mal ein Biss, nicht mal ein Zapfen.
Die Beißzeit ist offensichtlich vorbei, genau wie die Geduld der Kinder. Nach insgesamt gut 2 Stunden Angeln und gerade einmal 3 gefangenen Heringen entscheidet Brian.
Jetzt ist Feierabend, jetzt hören wir auf. Wie heißt es schön, jeder Tag ist zwar Angeltag, aber nicht jeder Angeltag ist ein Fangtag.
Das wissen auch die Nachwuchsangler. Spätestens im Sommer gibt es die nächste Chance im Feriencamp vom Angelverein Seehof.
Und da drücken wir allen die Daumen dafür. Petri Heil schon mal jetzt. 20.24 Uhr ist es.
Der ARD-Infoabend. Sport.
Nur ein deutsches Team ist in der Fußball-Champions League noch vertreten, der FC Bayern. Aber auch für die Münchner könnte es heute Abend vorbei sein mit dem Traum vom Titel in der Königsklasse, Max Seib.
Ja, und das, obwohl die Bayern einen besonderen Anreiz haben in diesem Jahr, denn das Finale am 31. Mai, das findet in München statt. Die Bayern könnten also im eigenen Wohnzimmer den Champions-League-Titel holen. Aber die Ausgangslage vor dem Viertelfinal-Rückspiel bei Inter Mailand ist keine gute. Das Hinspiel haben die Bayern zu Hause mit 1:2 verloren. Dazu fehlen einige wichtige Spieler. Wir schalten schon mal zu unserer Reporterin Patricia Gabor live in Mailand. Was macht den Bayern denn noch Hoffnung vor diesem Rückspiel?
Ja, wenn man auf die Statistik schaut, dann dürften die Bayern hier auf jeden Fall gewinnen. Die haben nämlich in den 4 Duellen, die sie hier im San Siro bestritten haben, keines verloren, sondern alle gewonnen. Aber bleiben wir beim Hier und Jetzt. Thomas Müller in der Startformation. Er hat sich ja für die Startelf beworben in den vergangenen beiden Partien. Hat ja auch das Joker-Tor geschossen nach seiner Einwechslung gegen Inter Mailand. Das ist einer, der vorne rumwirbeln kann. Von daher macht er auf jeden Fall schon mal Hoffnung. Und das ist eine Wahnsinnsatmosphäre. Das Stadion ist noch nicht mal halb voll, haben ja noch ein bisschen bis zum Anpfiff. Und was die Bayern-Fans, die 4000 Mitgereisten, hier gerade schon abgeliefert haben, als die Münchner reingekommen sind, das war richtig klasse. Auf der anderen Seite aber natürlich der Rest des San Siros, 72.000 gegen die Bayern, ordentliches Pfeifkonzert. Also die Stimmung, die wird auf jeden Fall top sein und wir sind sehr gespannt auf dieses Spiel.
Also das verspricht einiges. Patricia Gabor war das live aus Mailand. In einer guten halben Stunde geht's dort los um 21 Uhr und Sie können die Partie live und in voller Länge hier bei uns im Programm verfolgen. Ein echtes Spitzenspiel läuft aktuell in der Handball-Bundesliga. Der frisch gebackene Pokalsieger THW Kiel empfängt den Tabellenführer, die Füchse Berlin. Und die können 6 Punkte wegziehen von den Kielern bei einem Sieg. Der THW will seinerseits natürlich unbedingt an der Tabellenspitze dranbleiben. Rudi Dautwitz live in Kiel. Wie sieht's kurz vor Schluss denn aus?
Ah, es ist extrem spannend, 7 Minuten noch zu spielen. Die Füchse haben die besseren Karten. Mit 32:30 führen sie, sind im Ballbesitz. Matthias Gitzel jetzt mit einem Schrittfehler, das heißt THW Kiel, jetzt die Möglichkeit auf einen Treffer heranzukommen. Emil Madsen hat den Ball, schaut sich um und bricht den schnellen Angriff dann ab und entscheidet sich für einen ruhigen Aufbau. Richtig so, also das ist eine tolle Atmosphäre hier. 10.000 Fans sind komplett begeistert und zwar auch, weil die Füchse Berlin hier ein richtig gutes Spiel machen. Die zeigen, dass sie nicht umsonst ganz oben in der Tabelle stehen. Die haben seit 4 Monaten kein Bundesligaspiel mehr verloren. Das letzte allerdings auch in Schleswig-Holstein, nämlich in Flensburg. Jetzt die Kieler. Schönes Handspiel an den Kreis. Wiezek und er verkürzt auf 31:32.
Also das ist weiterhin ganz, ganz eng. Rudi Dautwitz war das live aus Kiel kurz vor dem Ende. Aber nicht nur die Füchse Berlin und der THW Kiel spielen um die deutsche Meisterschaft. Insgesamt 6 Teams können sich noch berechtigte Hoffnung machen auf den Titel, darunter auch der SC Magdeburg. Die Magdeburger sind gerade ebenfalls im Einsatz gegen den 11. Stuttgart. Frank Martin ist live in Magdeburg dabei. Das sind Spiele, die Magdeburger gewinnen müssen, wenn es was werden soll mit der Meisterschaft. Liefern die Gastgeber bisher denn ab?
Ja, zumindest vom Ergebnis. 21 Minuten sind absolviert. 10:8 führt der SC Magdeburg. Aber das ist ein zähes Ring. Denn Stuttgart macht das bislang klasse, hat aber auch das Handicap zu tragen, dass seit der 14. Minute Kai Häfner fehlt. Der bekam nach Videobeweis die rote Karte. Der Ex-Nationalspieler hat auch sofort die Hand gehoben. Ich glaube, das geht in Ordnung, war kein böses Foul. Aber nachdem die beiden Unparteiischen eben auf den Fernseher geschaut haben, musste er runter. Das ist ein Handicap, was Stuttgart hier zu tragen hat. Bis dahin lief es eigentlich ganz gut bei den Schwaben hier in Magdeburg. Aber jetzt, glaube ich, nachdem Bennett Wieger zwischenzeitlich auch eine Auszeit genommen hat, der Trainer, ist der SC Magdeburg on fire. Angepeitscht von den Zuschauern, ausverkauftes Haus. Magdeburg führt nach 22 Minuten 10:8.
Frank Martin war das, vielen Dank, live vom Spiel Magdeburg gegen Stuttgart. Und dann schauen wir noch zum Tennis. Beim ATP-Turnier in München hatten 3 Deutsche die Chance aufs Viertelfinale. Wie viele es geschafft haben, weiß Florian Hecht.
Zumindest ein Deutscher ist ins Viertelfinale eingezogen. Alexander Zverev im rheindeutschen Duell gegen Daniel Altmaier der Bessere. 6:3 und 6:2 hieß es am Ende in einem Spiel, in dem es wenige Höhepunkte gegeben hat. Zverev etwas konstanter, Altmaier mit vielen Fehlern im Spiel. Spiel, ärgerte sich zwischenzeitlich auch enorm und verlor am Ende dann doch verdient. Ebenfalls verloren hat Jannik Hanfmann in seinem Spiel gegen Tal und Kriegsbohr, den Niederländer, 6-7, 3-6. Da war mehr drin für Jannik Hanfmann. Im ersten Satz war er dran, im zweiten dann kassierte er ein Break, etwas unglücklich. Am Ende ging er als Verlierer vom Feld, aber zumindest Alexander Zverev ist am heutigen Tag ins Viertelfinale eingezogen.
Und hat damit weiter die Chance auf seinen dritten Sieg beim ATP-Turnier in München.
Max Seib aus der Sportredaktion, Dankeschön.
Der ARD-Infoabend.
Nachrichten. Um 20.30 Uhr mit Wolfgang Berger. Junge arbeitsfähige Flüchtlinge aus Drittstaaten dürfen nach Griechenland abgeschoben werden, obwohl das Aufnahmesystem dort als problematisch gilt. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass solchen Personengruppen in dem Land keine extreme Not drohe. Ein staatenloser Mann aus dem Gazastreifen und ein Somalier hatten gegen ihre Rückführung geklagt. Sie waren über die Türkei nach Griechenland und später nach Deutschland eingereist, wo sie erneut Asylanträge stellten. Diese wurden abgewiesen. In früheren Verfahren war die Lage in Griechenland kritischer eingeschätzt worden, was Abschiebungen in großem Umfang verhindert hatte. Menschen aus Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien, Marokko, Tunesien und dem Kosovo könnten in Zukunft schlechtere Chancen haben, in der EU Asyl zu erhalten. Die EU-Kommission hat mitgeteilt, dass sie diese 7 Staaten als sichere Herkunftsländer einstufen will. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Astrid Rolle.
Asylanträge von Menschen aus diesen Ländern sollen in Zukunft EU-weit deutlich schneller bearbeitet werden können, weil eine Ablehnung wahrscheinlich ist. Höchstens 3 Monate sollen die Verfahren dauern. Zudem erhalten die EU-Mitgliedstaaten mehr Freiräume, selbst sichere Herkunftsländer festzulegen. Und zwar, wenn im Schnitt 20% oder weniger der Anträge aus dem entsprechenden Land angenommen werden. In Deutschland gehören zu den sicheren Herkunftsländern neben den EU Staaten, die Westbalkanländer sowie Georgien, Ghana, Moldau und Senegal. Laut Kommission sollen auch für als sicher deklarierte Herkunftsstaaten Ausnahmen möglich sein, zum Beispiel für Migranten aus bestimmten gesellschaftlichen Gruppen oder Regionen. Damit die Änderungen in Kraft treten, müssen EU-Staaten und EU-Parlament noch zustimmen. Kritiker warnen, dass die Sicherheitslage in einigen betroffenen Ländern nicht ausreichend geprüft sein könnte.
Verbraucherinnen und Verbraucher können spätestens zum Jahreswechsel mit geringeren Strompreisen rechnen. Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Jung sagte der Augsburger Allgemeinen, man werde mit der Senkung von Stromsteuer und Netzentgelte einen unbürokratischen Weg der Entlastung einschlagen. Dies werde spätestens mit Beginn des Jahres 2026 komplett umgesetzt. Seinen Worten zufolge wird eine 4-köpfige Familie, die durchschnittlich Strom verbraucht, um 175 bis 200 Euro entlastet. Die Weltgesundheitsorganisation rechnet wegen der von US-Präsident Trump verhängten Zölle mit einem deutlichen Rückgang des Welthandels. Die WTO spricht von schwerwiegenden negativen Auswirkungen. Nach derzeitiger Lage werde der Warenhandel voraussichtlich um 0,2, im schlimmsten Fall sogar um 1,5% zurückgehen. Vorher war ein Wachstum von 2,7% erwartet worden. Der Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, Newsom, hat heute angekündigt, vor einem Bundesgericht gegen Trumps weitreichende Zölle zu klagen. Diese verursachten Chaos, trieben Preise in die Höhe und bedrohten Arbeitsplätze, heißt es in einer Mitteilung des Demokraten. Und das Wetter in Deutschland. Nachts im Osten meist trocken, im Westen gebietsweise Schauer und einzelne Gewitter, Tiefstwerte 15 bis 4 Grad. Morgen im Osten länger heiter, im Westen zeitweise Schauer und einzelne Gewitter, 7 bis 28 Grad. Am Freitag örtlich Schauer bei 8 bis 22 Grad. Am Samstag im Norden wechselhaft, im Süden mehr Sonne bei 11 bis 21 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der ARD-Infoabend.
Guten Abend aus Hamburg. Eine Geschichte, bei der man hinhört. Ein Palliativmediziner aus Berlin sitzt seit dem vergangenen Sommer in Untersuchungshaft, weil er mehrere Patientinnen und Patienten ermordet haben soll. Nun hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Der Arzt soll nämlich für deutlich mehr Morde verantwortlich sein als zuletzt bekannt. Tabea Kunze mit den Einzelheiten.
Die Berliner Staatsanwaltschaft wirft dem Palliativarzt Mord in 15 Fällen vor. Der Mann wurde im vergangenen Sommer festgenommen. Damals ging es um 4 Patientinnen, die er getötet haben sollte. Doch die Behörden ermittelten weiter, prüften knapp 400 Patientenkontakte des Mannes. Bei insgesamt 95 Fällen ergab sich ein Anfangsverdacht, erklärt Staatsanwaltssprecher Sebastian Büchner.
Von diesen 95 Fällen hat sich dann der Anfangsverdacht in 5 Fällen jedenfalls nicht erhärtet. In 15 Fällen hat er sich aus Sicht der Staatsanwaltschaft jedenfalls soweit erhärtet, dass wir jetzt diesbezüglich Anklage erhoben haben.
Und die Ermittlungen sind längst nicht abgeschlossen. Rund 75 Fälle würden laut Staatsanwaltschaft noch geprüft. Dabei würden auch Leichen exhumiert und rechtsmedizinisch untersucht, sagt Sprecher Büchner.
Erhoffen tun wir uns, dass keine weiteren Todesfälle dazukommen. Wir können es aber tatsächlich im Augenblick eben auch nicht ausschließen. Es war jetzt erforderlich, erstmal diese 15 Fälle, bei denen jetzt schon der hinreichende Tatverdacht bestand, zur Anklage zu bringen, weil sich der Beschuldigte eben auch in Untersuchungshaft befindet und dann die Verfahren besonders beschleunigt werden müssen.
Seit August vergangenen Jahres sitzt der Beschuldigte in Haft. Zu den Vorwürfen geäußert hat sich der 40-Jährige bisher nicht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mord aus Heimtücke und niederen Beweggründen vor. Sprecher Büchner erklärt warum.
Letztlich haben wir jetzt die Mordmerkmale der Heimtücke, weil eben die Arg- und Wehrlosigkeit der Patientinnen ausgenutzt wurde, die sich also keines Angriffs versahen und entsprechend auch nicht irgendwie dem etwas entgegensetzen konnten. Und die sonstigen niedrigen Beweggründe sind quasi so eine Art Auffang. Mordmerkmal. Das könnte zum Beispiel Todesengel-Fantasien des Beschuldigten sein in einer solchen Konstellation oder ähnliches.
Die 15 Taten, die in der Anklage aufgeführt werden, soll der Mann zwischen 2021 und 2024 in Berlin begangen haben. Als Mitarbeiter eines Pflegedienstes soll er seinen Patienten ein tödliches Gemisch verschiedener Medikamente verabreicht haben. Diese Patienten, laut Staatsanwaltschaft zwischen 25 und 94 Jahre alt, hätten sich zum Tatzeitpunkt nicht in einer akuten Sterbephase befunden. Aufgefallen war der Mann, weil er in den Wohnungen der Opfer Brände gelegt haben soll. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er so seine Taten vertuschen wollte. Zum möglichen Strafmaß äußerte sich die Staatsanwaltschaft so.
Letztlich wird, wenn sich dieser Tatvorwurf bewahrheiten sollte, für jede einzelne Tat wohl eine lebenslange Freiheitsstrafe ausgeworfen werden. Und das Gericht wird dann auch noch klären müssen, ob aufgrund einer bestimmten Anzahl von Fällen hier auch von einer besonderen Schwere der Schuld auszugehen ist. Das würde dann bedeuten, dass eine vorzeitige Haftentlassung ausgeschlossen ist.
Sollte bei dem Angeklagten eine fortdauernde Gefährlichkeit festgestellt werden, droht ihm eine anschließende Sicherungsverwahrung. Wann der Prozess vor dem Berliner Landgericht beginnt, ist noch nicht bekannt.
Und das war Tabea Kunze aus Berlin über den Fall eines Palliativmediziners, der mehrere Patientinnen und Patienten ermordet haben soll.
Wirtschaft.
Für manche galten die USA lange als Traumreiseziel. Einmal New York sehen, den Grand Canyon, Las Vegas oder L.A. Aber in den letzten Tagen, da häuften sich Berichte, in denen vor Reisen in die USA gewarnt wird. Von schärferen Grenzkontrollen ist da die Rede. Tipps für Geschäftsreisende oder sogar Warnungen vor den Folgen der US-Grenzpolitik. Macht sich das schon an den Buchungszahlen bemerkbar? Was sagen Reiseveranstalter dazu? Bianca von der Au berichtet.
Die Zahlen des National Travel and Tourism Office belegen es. Weniger ausländische Touristen reisen in die USA. Allein im März waren es laut Behörde 12% weniger als im März 2024. Insgesamt reisten in den ersten 3 Monaten des Jahres 7,1 Millionen ausländische Besucher in die USA, 3,3% weniger als im Vorjahreszeitraum. Laut Nachrichtenmagazin Washington Examiner der schärfste Einbruch seit der Corona-Pandemie. Mit Blick auf deutsche USA-Urlauber kann der Deutsche Reiseverband derzeit keine Veränderung im Buchungsverhalten feststellen, so Pressesprecherin Kerstin Heinen.
Also aktuell können wir bei den Buchungen von Pauschalreisen, also von Reiseveranstaltern, organisierten Reisen, keinen Trump-Effekt sehen. Was wir aber sehen ist, in diesem Jahr ist die Reiselust der Deutschen sehr, sehr groß und die haben schon sehr früh gebucht. Das heißt, die haben im Dezember vergangenes Jahr schon angefangen zu buchen. Dementsprechend ist jetzt ist aktuell eher eine Buchungsdelle. Die betrifft aber letztlich alle Ziele.
Einzelne Anbieter merken es aber durchaus, dass sich die Nachfrage nach Reisen in die USA verändert. Wie beispielsweise Timo Kohlenberg, Geschäftsführer des Spezialreiseanbieters America Unlimited.
Was man aber deutlich sehen kann, ist, dass so ab Mitte Februar, Ende Februar die Anfragen und somit auch die Neubuchungen deutlich zurückgeblieben sind und doch sehr verhalten sind.
Der Deutsche Reiseverband berichtet von seinen Mitgliedsunternehmen, dass sich Kunden vermehrt zu den Einreisebedingungen in den USA erkundigten. Medienberichte über Schwierigkeiten bei der Einreise hätten zu Verunsicherung geführt. Kerstin Heinen vom Deutschen Reiseverband will beruhigen.
Es ist natürlich wichtig, dass ich bei der Beantragung eines Visums oder eben der ESTA für die Einreise in die USA absolut wahrheitsgemäß antworte und eben nicht bewusst gegen irgendwelche Regeln verstoße oder falsche Angaben mache, dann kann es ohne weiteres passieren, dass die Einreise verweigert wird. Aber wenn ich mich an die Regeln halte, ist da im Grunde genommen keine Änderung zu vorher.
USA-Reisespezialist Kohlenberg spricht sogar von einem Medienkino, ausgelöst von Reise- und Sicherheitshinweisen, die das Auswärtige Amt lediglich präzisiert habe. Aus Sicht des Deutschen Reiseverbands gibt es derzeit keine Verschärfung der Einreisebedingungen in die USA. Dennoch bleiben vermehrt Touristen aus Kanada fern, wegen Trumps Handelspolitik. Das könnte Reisen für deutsche US-Urlauber günstiger machen.
Das liegt vor allem daran, dass der Dollarkurs günstiger geworden ist und dazu kommt, dass natürlich auch Airlines und Hotels etc. auf die Nachfrage, die ja weltweit nicht nur aus Deutschland zurückgeht, sondern weltweit vor allem beispielsweise aus dem Nummer-1-Markt für die USA, nämlich Kanada, entstehen freie Kapazitäten und dementsprechend wird die Reise in die USA, das ist zumindest die gute Nachricht, aktuell deutlich günstiger.
Für deutsche Urlauber sind die USA nach Angaben des Deutschen Reiseverbands ein beliebtes Ziel. Immerhin auf Platz 8 der Destinationen. Allerdings machen USA-Reisen nur einen Bruchteil aller Auslandsreisen der Deutschen aus.
Der Trump-Effekt. Wer will noch in die USA reisen? Bianca von der Au hat berichtet. Zehntausende Menschen starben bei der Schlacht auf den Seeloher Höhen in Brandenburg vor 80 Jahren. Heute wurde an die Opfer erinnert, bei einem stillen Gedenken, keine Reden von Politikerinnen und Politikern. Aber dennoch gab es Diskussionen, denn auch der russische Botschafter hat teilgenommen. Und aus Seelo berichtet nun Fred Pilarski darüber.
Es war tatsächlich zunächst ein stilles Gedenken an diesem 80. Jahrestag der Schlacht um die Seeloher Höhen. Russlands Botschafter Sergei Netschaja, aber auch Diplomaten und Militärs aus Belarus, Polen und anderen Ländern verneigten sich um 11 Uhr vor den zuvor abgelegten Kränzen am Fuße der riesigen Soldatenskulptur. Keine Ansprache. Als Botschafter Netschajew die Treppe vom Monument herunterkam, war es dann doch nicht mehr so still. Etwa 800 Menschen hatten sich versammelt. Eine Gruppe älterer Leute sang Lieder zu Ehren der Oktoberrevolution. Netschajew genoss ein regelrechtes Bad in der Menge, gab Autogramme, schüttelte Hände. Ein Mann reichte Brot und Salz.
Und vielen Dank dafür, dass Sie heute gekommen sind.
Ich freue mich
sehr, Sie hier
Dank,
zu sehen.
Vielen Dank, dass Sie so zahlreich
da sind. Ja, auf jeden
sind.
Fall.
Das ist sehr nett.
Die Freundschaft, die bleibt.
Der zuständige Vizelandrat von Märkisch-Oderland, Friedemann Hanke, war die ganze Zeit dabei. Der CDU-Politiker hatte sich gegen den Wunsch des Auswärtigen Amts entschieden, den Vertretern Russlands den Zutritt zu verwehren, auch wenn er den Kult um Netschajew offenbar befremdlich fand.
Er hat ja schon was von Heiligenverehrung. Also grundsätzlich ist es so, dieser Anlass natürlich auch ein Anlass, der nochmal eine bestimmte Kreise auch anzieht. Das muss man erstens ganz deutlich sagen. Zweitens haben wir als Landkreis tatsächlich auch eine enge Verbindung mit der Botschaft und auch mit Herrn Netschajew über die vergangenen Jahre und mit der Botschaft ja über die Jahrzehnte schon. Begründet sich ja vor allen Dingen in den Kriegsgräbern und in den Kriegstoten, die wir immer wieder ausbetten und neu beisetzen. Und daraus begründet sich auch eine enge Zusammenarbeit mit der russischen Botschaft, sodass Herr Netschajew für uns auch tatsächlich eine vertraute Person ist.
Nach der Kranzniederlegung wurden zwei Tafeln mit Namen gefallener Rotarmisten eingeweiht. Joachim Kozlowski, Umbetter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, zeigte sich irritiert über all die Fahnen und Gesänge.
Ja, im Grunde genommen geht es so ein bisschen am Thema vorbei. Also wenn ich jetzt eine Klassenarbeit abgeben müsste, dann wäre das Thema verfehlt. Also wir gedenken hier der Kriegstoten, der Toten, die vor 80 Jahren bei der Stürmung der Seeloher Höhen ihr Leben gelassen haben. Nicht mehr und nicht weniger. Also so sehe ich das.
Auf eine Journalistenfrage zur Ukraine machte Netschajew schließlich deutlich, dass er auch noch andere Botschaften im Gepäck hatte.
Wir kämpfen nicht gegen das ukrainische Volk. Das ist unser Brudervolk. Aber das neonazistische Regime können wir nicht dulden. Das steckt bei uns in den Adern, wissen Sie.
Es sind genau diese Propagandabotschaften, die den ukrainischen Botschafter schon vorher veranlasst hatten, der Veranstaltung fernzubleiben.
Diskussionen rund um die Gedenkveranstaltung für die Opfer der Schlacht an den Seeloer Höhen. Fred Pilarski hat darüber berichtet.
Der ARD-Infoabend
um 20.44 Uhr. Das Recht, einen Asylantrag bei uns in Deutschland zu stellen, das hat erstmal jeder. Aber nicht jeder, der einen solchen Antrag stellt, hat auch ernsthafte Chancen, dass das Anliegen bewilligt wird. Das ist zum Beispiel dann der Fall, wenn das Herkunftsland, aus dem man kommt, als sicher gilt. Die EU-Kommission hat heute eine Liste mit 7 Ländern veröffentlicht, die künftig eben als sichere Herkunftsländer gelten sollen. Damit könnten Asylanträge von Menschen aus genau diesen Ländern deutlich schneller bearbeitet werden, und zwar EU-weit. Welche Länder auf dieser Liste stehen und wie die Reaktionen ausfallen, dazu Katrin Schmidt aus Brüssel.
Der erste Teil der von der EU-Kommission vorgestellten Liste spricht eine klare Sprache. Bei Asylantragstellern aus dem Kosovo, aus Bangladesch, Kolumbien, Ägypten, Indien sowie Marokko und Tunesien sollen Verfahren künftig schneller werden. Das sagt der zuständige Kommissionssprecher Markus Lammert.
Die EU-Kommission schlägt heute vor, Neuerungen des Asylpakts zu nutzen, um eine Liste sicherer Herkunftsländer zu erstellen. Die Asylanträge von Staatsangehörigen sicherer Herkunftsländer werden dann schneller bearbeitet werden können, mit einer maximalen Bearbeitungsdauer von 3 Monaten.
Bislang liegt die Frist der Bearbeitung, zumindest auf dem Papier, bei 6 Monaten, bis zum Beispiel die Rückführung angeordnet wird. Diese nun von der EU aufgestellte Liste der sicheren Herkunftsstaaten gilt, wenn EU-Parlament und die Mitgliedstaaten dem Vorschlag zustimmen, zusätzlich zu den nationalen Listen. In Deutschland etwa stehen, neben den EU-Mitgliedstaaten und den Westbalkanländern, noch Georgien, Ghana, Moldau und der Senegal auf dieser Liste. Die Brüsseler Liste wäre mit Ausnahme des Kosovo also eine Ergänzung. Die Vorschläge der Kommission gehen aber noch weiter, so Sprecher Markus Lammert.
Die Kommission ist der Auffassung, dass ein EU-Kandidatenland grundsätzlich die Kriterien für die Einstufung als sicheres Herkunftsland erfüllt, da die Kandidatenländer im Rahmen ihres Weges zur EU-Mitgliedschaft auf die Stabilität von Institutionen hinarbeiten, die Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte sowie die Achtung und den Schutz von Minderheiten gewährleisten.
Bei diesem zweiten Teil der Liste dürfte wohl noch einiges an Klärungsbedarf drin sein. Allen voran, was den EU-Beitrittskandidaten Türkei betrifft. Denn Menschen aus der Türkei sind in Deutschland zum Beispiel derzeit die dritthäufigsten Antragsteller. Grundsätzlich gilt aber natürlich weiterhin, auch mit dieser Liste, alle Asylanträge sind individuell zu prüfen, um festzustellen, ob besondere Schutzgründe vorliegen. Dass dies in allen Fällen ausführlich geleistet werden kann, bezweifeln Kritiker allerdings, wie etwa Erik Marquardt, der asylpolitische Sprecher der Grünen im EU-Parlament.
Das geht natürlich auf Kosten derjenigen, die wirklich Schutz brauchen. Das heißt ja nicht, dass ein Großteil der Menschen aus diesen Ländern, die nun eingestuft werden sollen, wirklich verfolgt wird. Aber es heißt, dass die politisch Verfolgten, die es gibt in Militärdiktaturen wie Ägypten und Diktaturen wie Tunesien, nun deutlich schlechtere Chancen auf Asyl haben.
Die EU-Kommission zeigt sich währenddessen, unterstützt von den allermeisten Staaten, entschlossen, die Umsetzung des gemeinsamen Asyl- und Migrationspakts weiter zu beschleunigen. Dieser soll planmäßig bis Sommer 2026 vollständig in Kraft treten. Herzstück der Reform sind die beschleunigten Asylverfahren an den Außengrenzen der EU, also in Asylzentren, etwa an der italienischen, griechischen oder bulgarischen Grenze. Die Mitgliedstaaten sollten aber auch schon früher, so heißt es heute, diese geplanten schnelleren Asylverfahren durchführen können. Dies wiederum gilt für alle Personen aus Ländern, in denen bisher höchstens 20% der Antragsteller Schutz in der EU erhalten.
Katrin Schmidt zum Thema sichere Herkunftsländer nach EU-Definition. Vor dem Gesetz
Da sind alle gleich. Aber im Vereinigten Königreich dann doch irgendwie nicht. Das oberste britische Gericht, der Supreme Court, hat sich heute abschließend mit der Gleichstellung von Frauen und Männern beschäftigt. Was nach ewig anhaltendem Streit herausgekommen ist, das schildert uns Gabi Biesinger aus London.
Wenn es um die Gleichstellung zwischen Männern und Frauen geht, zählt in Großbritannien das biologische Geschlecht, nicht das soziale. Das hat der Supreme Court, das oberste Gericht des Landes, nach jahrelangem Rechtsstreit entschieden. Richter Lord Hodge erklärte bei der Urteilsverkündung:
The unanimous decision of this court.
Die einstimmige Entscheidung dieses Gerichts lautet, dass sich die Begriffe Frau und Geschlecht im Gleichstellungsgesetz von 2010 auf eine biologische Frau und das biologische Geschlecht beziehen.
And biological sex.
Damit gab das Gericht in letzter Instanz der Kampagnengruppe For Women Scotland recht, die jahrelang gegen die schottische Regierung geklagt hatte. Nach Auffassung der Regierung in Edinburgh gilt als Frau, wer im Laufe einer Geschlechtsangleichung ein sogenanntes GRC-Zertifikat erhalten hat. Demnach haben Transfrauen auch das Recht, etwa in Frauenhäuser aufgenommen zu werden, wenn sie bedroht werden. Oder sie zählen bei Jobbesetzungen für die Frauenquote. Dagegen kämpfte For Women Scotland und der Supreme Court erklärte nun, die Position der schottischen Regierung, dass die Anerkennung von Transfrauen als Frauen für alle Lebensbereiche gelte, sei inkonsistent. Denn zum Beispiel könnten auf diese Weise Transmänner, die biologisch Kinder gebären könnten, von Mutterschutzregeln ausgeschlossen werden. Erleichterung über das Urteil bei For Women Scotland Co-Direktorin Susan Smith. Das Gericht hat gesagt, woran wir immer geglaubt haben. Frauen werden geschützt durch ihr biologisches Geschlecht. Frauen können sich jetzt sicher fühlen. Harry Potter-Autorin und Unterstützerin von For Women Scotland, J.K. Rowling, postete in den sozialen Medien, es waren drei außergewöhnliche, hartnäckige schottische Frauen mit einer Armee im Rücken nötig, um diesen Fall vor den obersten Gerichtshof zu bringen. Mit ihrem Sieg haben sie die Rechte von Frauen und Mädchen in ganz Großbritannien geschützt. Die Entscheidung des Gerichts hat weitreichende Folgen. Denn es geht nicht nur darum, ob Transfrauen bei Frauenquoten als Frauen gezählt werden, sondern auch, ob sie Orte wie Damenumkleiden benutzen dürfen oder von lesbischen Gruppen ausgeschlossen werden können. Nick McCarroll, Rechtsexperte an der Uni Glasgow, sagte in der BBC: Die Bedeutung dieser Entscheidung ist, dass es nun eine klare Auslegung des Equality Acts von 2010 gibt. Und die besagt, dass Transgender-Personen, die durch ein Gender Recognition Certificate ihr Geschlecht geändert haben, eben keinen Anspruch auf den gleichen geschlechtsspezifischen Schutz haben wie biologische Frauen. Bei der Verkündung des Urteils warnte Richter Lord Hodge allerdings davor, dass bestimmte Gruppen die Entscheidung nun als Triumph über andere Gruppen betrachten mögen. Und der Richter betonte, dass auch Transgender-Personen ausdrücklich durch das Gleichstellungsgesetz vor Diskriminierung geschützt würden.
Gleichstellung in britischer Auslegung. Gabi Biesinger hat darüber aus London berichtet. Und wir gehen jetzt in der Geschichte zurück zum 16. April 1850. Heute vor 175 Jahren starb Marie Tussaud, Wachsbildnerin und Gründerin des nach ihr benannten Museums in London. Über ihren Weg Sephora Rubina.
Madame Tussaud wurde in Bern im Jahr 1790 geboren.
Maries Mutter zieht nach dem Tod ihres Ehemanns nach Paris und arbeitet als Haushälterin bei dem Arzt und Wachsbildner Philipp Curtius,
welcher später die Rolle des Vaters einnahm und sie legal adoptierte.
Dr. Curtius stellt in Paris Wachsbildnisse her. Zu seinen Kunden gehören über die Jahre Prominente, die sich gerne selbst abbilden lassen. Marie lernt früh das Handwerk und unterstützt ihren Adoptivvater. 1778 modelliert sie ihre erste Wachsfigur, den Autor und Philosophen Voltaire. Einige Jahre später wird die talentierte junge Frau, die ihre Haare gerne hoch auftürmt, um größer zu wirken, als Zeichenlehrerin der Schwester König Ludwigs eingestellt. Die Halbwaise Marie Großholz hat es weit gebracht. Doch dann bricht die Französische Revolution aus. Die Nähe zum Königshaus wird ihr zum Verhängnis. Marie Großholz wird monatelang eingekerkert. Da sie aber auch Revolutionäre durch ihre Arbeit verewigt hat, entgeht sie der Guillotine. Sie heiratet den französischen Ingenieur François Tussaud. Gemeinsam haben sie zwei Söhne. Marie Tussaud zieht wegen Frankreichs Wirtschaftskrise nach London. Im Februar 1803 erscheint in der Londoner Tageszeitung The Morning Chronicle Madame Tussauds erste Anzeige für das eigene Geschäft.
Den Liebhabern von Kunst und Altertum. Im unteren Theater des Lyzeums ist jetzt ausgestellt die kompletteste ägyptische Mumie, die je in Europa zu sehen war.
Sowie hervorragende Charaktere der jetzigen Regierung Frankreichs.
Alle genau nach dem Leben modelliert und in natürlicher Größe.
Heißt es weiter in der Anzeige. Das Wachsfigurenkabinett bekommt jetzt ein eigenes Museum. Am 16. April 1850 stirbt Marie Tussaud. Das war heute vor 175 Jahren.
Sephora Robina über Madame Tussaud.
Kultur.
Wann ist der Riss in einem Kunstwerk ein Schaden und wann ist er von der Künstlerin bewusst gesetzt worden? Mit dieser Frage beschäftigt sich derzeit das Team Restauration im Sprengelmuseum Hannover. Vor der großen Herbstausstellung Niki Kusama Murakami werden die Werke der französischen Künstlerin Niki de Saint-Phalle auf ihren Zustand überprüft. Unter der Überschrift Niki Backstage kann man im Ausstellungsbereich dabei sogar zusehen. Agnes Bührig hat das schon gemacht.
Elisa Reichel hat sich eine stark vergrößernde Stirnbrille aufgesetzt, einen starken Scheinwerfer und einen kleinen Staubsauger eingeschaltet. Mit feinen Pinseln nähert sich die Restauratorin vorsichtig dem plastikübersäten Körper von Niki de Saint-Phalles Skulptur Pferd und Braut aus den 1960er Jahren. Puppenbein und Plastikblume kleben da neben geschmolzenem Kunststoff und Stoffelementen am Pferdekörper. Viel Platz für Schmutzpartikel.
Die Kunststoffe sind sicherlich eine große Herausforderung, weil die einfach strukturell immer weiter zerfallen. Und tatsächlich ist die Materialvielfalt auch eine große Herausforderung, weil wir wissen nicht in allen Fällen, um was es sich handelt. Wir müssen eigentlich davon ausgehen, dass sie alles Mögliche verwendet hat. Und das kann Wolle sein. Ich habe jetzt eher Baumwolle gesehen, aber auch Kunststofftextilien. Aber wir müssen eigentlich da mit allem rechnen. Und das bedeutet für uns, dass wir sozusagen auch mit allen Schadfaktoren rechnen müssen.
Welch Getier Kunstwerke anziehen, ist in einer von mehreren Vitrinen in der Ausstellung Niki Backstage zu sehen. Wie sonst Schmetterlinge und Käfer in biologischen Sammlungen, sind hier Kunstverkoster wie das Silberfischchen, die Pelzmotte und der gemeine Nagekäfer aufgespießt, umgangssprachlich als Holzwurm bekannt. Auch der Speckkäfer darf nicht fehlen. Ist das die Spezies, die sich mit Vorliebe an Beuys'sche Butterhügel macht?
Das klingt erstmal so, die fressen aber leider alles Mögliche. Die fressen nicht nur Speck, also das sind ziemlich breite Verwerter. Dementsprechend, weil wir natürlich auch eine Vielfalt an Materialien haben im Museum, wollen wir die absolut nicht haben.
Eine gute Klimaanlage, zuträgliche Luftfeuchtigkeit und Lichteinstrahlung halten die Schadinsekten in Schach und sorgen für die Langlebigkeit der Kunstwerke. In den Vitrinen sind Geräte ausgestellt, mit denen sich diese Parameter prüfen lassen. Doch ein Stück weit müsse sie auch Chemikerin sein, um die Zusammensetzung der Materialien analysieren zu können, die sie erhalten will. Und Detektivin, sagt Elisa Reichel.
Das macht unseren Beruf auch wirklich so spannend unter anderem, weil wir tatsächlich in vielen Fällen die Antworten auf Fragen gar nicht kennen. Warum sieht ein Werk so aus, wie es jetzt aussieht? Tatsächlich kann man das ja nicht unbedingt wissen, wenn man die Geschichte nicht kennt. Aber das trifft natürlich auch auf Veränderungen, Schäden, sonstige geschichtliche Spuren zu, die so ein Werk durchlaufen kann. Und da gibt es ja dann in der Regel überhaupt keine Informationen, die irgendwo festgehalten sind.
Ist ein Loch in einem von Niki de Saint-Phalles Schießbildern ein Transportschaden oder Ausdruck des gewalttätigen Aktes, den die Französin mit dem Beschuss dieser Werke in Happenings bezweckte? Gibt es Fotos aus verschiedenen Jahren, die Aufschluss geben könnten? Ist etwas darüber im Werkverzeichnis zu finden? Auf dem Tisch neben den noch unverpackten Werken in Holzkisten liegen ein dickes Buch und Hängemappen, die mehr über die Geschichte der Kunstwerke verraten.
Wenn man diesen Beruf wählt, dann macht man das, weil man die Kunst liebt. Anders ergibt es keinen Sinn. Und dann macht das ja auch eben total viel Freude, da so einzutauchen.
Sagt Elisa Reichel, klappt ihre Stirnbrille wieder runter und taucht ein in das dreidimensionale Reich Niki de Saint-Phalles aus rankenden Plastikzweigen, verschlungenen Garnresten und Spielzeugflugzeugen, die auf dem Rücken ihrer Pferdeskulptur gelandet sind.
Und damit zu Mads Nicholson.
Und der Fußball Champions League heute Abend. Bayern München braucht kein Wunder, um ins Champions League Halbfinale einzuziehen. Inter Mailand hat zwar in München gewonnen, aber eben nur mit 2:1. Warum sollten die Bayern jetzt nicht Gleiches in Mailand schaffen? Es könnte ein langer und spannender Fußballabend im legendären San Siro von Mailand werden. Unsere Reporter live in Italien sind heute Abend beim Spiel Inter gegen Bayern, Michael Küster und Patricia Gabor.
Jetzt Spitzenfußball live. Alle wichtigen Spiele immer hier bei uns im ARD-Infoabend.
Schwieriges Spiel für die Bayern mit einem, der hier heute für Wirbel sorgen soll. Thomas Müller von Anfang an dabei. Mike Küster direkt neben mir. Mike, für dich die richtige Entscheidung?
Auf alle Fälle, weil Thomas Müller natürlich erstens mal ein enormes Sprachrohr, ein enormer Schwerpunkt in dieser Mannschaft ist. Und zweitens mal, weil er jetzt natürlich, nachdem er merkt, dass seine Zeit zu Ende geht, natürlich enorm viel Dampf macht. Er hat ja auch das eine Tor bei der 1:2 Heimniederlage letzte Woche geschossen, nachdem er eingewechselt wurde. Und er ist, als die Bayern-Mannschaft hier vorgestellt wurde, gnadenlos ausgepfiffen worden. Das ist ein Kompliment der Italiener. Jetzt rollt der Ball, die Bayern ganz im Weiß. Haben angestoßen, erstmal zu Jonas Urbich zurückgespielt. Und er mit einem weiten Schlag auf die Rechtsaußenposition auf Ulisse. Aber da sind die Italiener erst einmal da und haben den Ball in Seitenaus hinausgeschlagen mit Bastoni. Aber die Bayern haben schon wieder rechts eingeworfen mit Konrad Leimer. Der versucht sich gegen Bastoni durchzusetzen. Hat den Zweikampf zwar gewonnen, aber der Schiedsrichter, das ist Zlatko Vincic, hat erst einmal Freistoß entschieden für Inter Mailand. Es pfeift ein enormer Wind, es hat mordsgewittert in den letzten 2-3 Stunden. Es sind Regenmassen runtergekommen und der Wind, der pfeift immer noch durch. Ein Sturmtief fegt über Mailand und ein Offensivsturm, der soll heute aus bayerischer Sicht, Patricia, über Inter Mailand hinwegfegen.
Und Harry Kane befindet sich schon in der Box von Mailand, versucht seinen Gegenspieler zu bedrängen, aber das haben die Mailänder erstmal ganz gut gemacht. Harry Kane von hinten so ein bisschen geschoben, der Ball dann aber über die Grundlinie gegangen. Und deswegen gibt es den Abstoß für die Mailänder. Es ist, wie du sagst, Mike, die Kälte kriecht einem hier die Ärmel hoch rein in den Nacken. Aber ich glaube, das ist hier den 76.000 absolut egal. Flutlicht ist an und die Partie läuft weiter. Mailand durch den Mittelkreis, Pass nach halb rechts, schon tief in der Hälfte. Der Münchner schon am rechten 16er Knick unterwegs. Und dann kommt der Pass, ja, in die Mitte, Schussmöglichkeit abgeblockt. Mailand immer noch dran mit Mkhitaryan, weiter zu Martinez. Martinez versucht durchzustecken, die Bayern-Abwehr stellt. Und dann muss Jonas Urbich sich einmal ganz nach vorne rausschmeißen aus seinem 5-Meter-Raum auf den Ball drauf. Und zeigt jetzt mit den Händen ganz ruhig, Leute, einmal tief durchatmen. Ich habe alles unter Kontrolle. Ja, Mailand macht Druck. Aber da hat sich zum Beispiel auch Kim zwischengeschoben vor Marcus Thuram. Also diese Situation ganz gut geklärt und man hört es im Hintergrund wirklich. Es ist so krass, diese Pfeifkonzerte, diese Anfeuerungen. Langer Abschlag von Urbich in den 16-Meter-Raum von Mailand. Und da wird sich lautstark beschwert, weil Sané gefallen ist, gefallen wurde. Aber der Unparteiische hat gleich gesagt, nee, kein Elfmeter, auf gar keinen Fall. Und deswegen kommt